Und ich finde, weil da ist ja dann auch in der Situation, gibt es ja so einen Moment. Na gut, das kann ich jetzt, glaube ich, spoilermäßig nicht erzählen, deswegen
Okay.
erzähle ich es jetzt
Da
nicht. Das
passiert noch was
ist
anderes
irgendwie doof.
Gutes.
Ja.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Martina.
Hallo Fabienne.
Na, wie ist es so im Frühling?
Ja, sehr gut.
Und wie ist es so im Frühling im Urlaub?
Ich bin gar nicht im Urlaub, aber
Aber
langes
warst du
Wochen. Ach so, ich
doch?
war im Urlaub, das stimmt. Das war auch sehr
Ja.
schön. Ich weiß so, wo ich aber letztes Jahr mal war in einem Kurzurlaub. Oder wo ich da vorbeigekommen
Ah.
bin. In Altötting.
Na,
Ja,
oder?
freilich. Bei Reding. Darum geht's heute.
Ja, ich habe auch, das ist ja der quasi Gegenüberort von Braunau am Inn. Und
Braunau.
da, Braunau, genau, und da hat mein damaliger, jetzt Ex-Freund gearbeitet. Deswegen kenne ich Eudötting auch. Aber ich habe mir nie die Schwarze Madonna angeschaut.
Ich auch nicht.
Tja, wir sind wohl nicht katholisch genug,
Ich wusste
glaube
nicht, genau,
ich.
ich wusste bisher nicht so richtig, dass es die da gibt. Aber
Jetzt
warum
wissen
reden wir
wir's.
überhaupt über Altötting?
Wovon reden die
Ja,
Frauen hier?
was?
Was ist hier los? Ja, wir reden, wie ihr euch denken könnt, über das Buch Die Schwarze Madonna von Noah Soe, das wir für heute gelesen haben und jetzt besprechen. Ja, ein afrodeutscher Heimatkrimi. Und es ist ein bisschen aufregend, weil wir heute, glaube ich, neues Terrain betreten, weil wir noch nie Krimi besprochen
Ja,
haben.
ich wollte dich nämlich da auch gleich was fragen zum Thema
Oh
Krimi.
Gott.
Nee, nur
Ja.
so, also findest du, wenn man jetzt einen Krimi bespricht in einem Buchpodcast, dass man dann das Ende verraten sollte?
Ja, ich dachte mir auch schon, wir müssen über Spoiler
Ja,
reden und wie wir da
weil es ja schon
rangehen.
was anderes,
Ja.
weil so normale, sag ich mal, Literary Fiction liest man jetzt ja nicht nur, um am Ende zu wissen, was rauskommt, sondern auch um unterwegs Spaß zu haben, sag ich mal. Oder
Ja.
halt, ja, genau, ist einfach anders aufgebaut. Aber wenn wir jetzt bei so einem Krimi, der ja schon so ein bisschen Whodunit-mäßig ist, verraten, was am Ende rauskommt, dann glaube ich nicht, dass man das noch lesen möchte, oder?
Das weiß ich nicht, weil ich glaube, also mein Eindruck war, das ist ja schon kein, auf unterschiedlichen Ebenen kein klassischer Krimi. Also ich finde, trotzdem müssen wir es vielleicht nicht spoilern, aber, oder ich glaube, wenn man diesen Krimi lesen will, dann vielleicht auch aus anderen Gründen als nur
Das
dieses
stimmt, aber ich glaube
Whodunit.
trotzdem, dass einem das
Ja.
Whodunit sozusagen bei der Stange hält, weil
Ja.
wenn man den jetzt aus den anderen Gründen liest, also gerade auch so diese afrodeutsche Perspektive oder so, dann könnte man ja auch sagen, okay, ich
Ja.
lese die ersten 100 Seiten und dann weiß ich es auch. Also weißt
Ist
du, ich meine
es,
so,
ja, okay,
deswegen bin
ja.
ich so ein bisschen dafür, dass wir nicht verraten, wie es ausgeht.
Okay, let's do
Okay,
it. Mal
ob wir es
schauen, wie
schaffen,
wir
ja,
es
sonst haben wir ja
schaffen.
immer noch
Ja.
die Zensurmöglichkeit schneiden danach,
Ja,
ja.
ja. Bevor wir in Spoilern oder Nicht-Spoilern einsteigen, erzähle ich wie immer was über die Autorin. Und da hatte ich dann auch, als ich so, also die Autorin ist Noah So, und als ich zu ihr recherchiert habe, bin ich auf ihre Website gestoßen, wo man auch Infos zur Schwarzen Madonna und ihren anderen Werken findet. Und da habe ich aber gesehen, dass Noah So im Dezember 2023, also es steht auf der Webseite so beschrieben, ein Coming Out und eine Bekanntgabe hatte. Und zwar lebt Noah So jetzt als Swami Dayananda, Entschuldigung, Saraswati.
Ha.
Also Noah So wurde, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das so nennt, so offiziert als Mönch, lebt jetzt als Bettelmönch, hat auch kein
Huh.
Pronomen oder They-Them-Pronomen.
Plot Twist.
Ja, wirklich so.
Wusste ich noch nicht.
Und ja, und also die Webseite von Noah So wird auch nach wie vor so betrieben, aber es ist auch, wenn man auf die Webseite geht, steht gleich so der Marker, das ist jetzt nur mehr wie so ein Archiv, damit man halt die Sachen, die sie als Noah So gemacht hat, auch findet. Also es Da ist so ein Plot-Twist am Anfang und ich würde jetzt vielleicht, aber der Einfachheit halber, weil wir ja über diesen Krimi oder wenn ich Noah so vorstelle, dann rede ich ja vor allen Dingen jetzt erstmal über diese Zeit davor, als die Person noch Noah so war. Genau, aber nur, damit ihr euch auskennt. Und ich finde es aber total interessant, kleine Seitenbemerkung, weil also Noah so ist ja eine Aktivistin auch gewesen, nicht nur Romanautorin und Musikerin und Künstlerin, sondern eben auch Aktivistin, hat auch sehr viele so rassismuskritische Schulungen gemacht. Und als Swami Dayananda wird es fortgesetzt, diese aktivistische Arbeit. Unter anderem eben, das fand ich total interessant, geht es darum, Yoga als sozusagen aktivistische Praxis oder als so eine Möglichkeit, die auch Aktivistinnen und POCs offenstehen sollte, weil es wird dann eben so ausgeführt auf der neuen Webseite, dass eben oft POCs und marginalisierte Menschen sich gar nicht so von Yoga angesprochen fühlen, weil das halt in Deutschland oder im europäischen und westlichen Kulturkreis so eine wahnsinnig weiße und auch sehr elitäre Praxis ist. Und dass es da auch so diesen also das fand ich irgendwie so ganz interessant, weil ich erstmal so dachte, okay, das war mir so ein bisschen fremd, glaube ich, auch dieses so religiöse vielleicht, was da jetzt auch so reinkommt, aber diese Verbindung oder spirituelle vielleicht, aber diese Verbindung nochmal zum Aktivistischen fand ich ziemlich interessant, muss ich sagen.
Ja, also da bleiben wir dran.
Wenn ihr auch dran interessiert seid, dann schaut auf die Homepage und die findet ihr, also genau, es gibt auf der Homepage von Noah So einen Link direkt auf diese neue Homepage. Mhm. Genau. Aber jetzt vielleicht nochmal, geboren wurde Swami Dayananda eben als Noah So 1974 in Bayern und war eben schon bevor das Buch der Krimi Die Schwarze Madonna 2019 erschien, tätig als Autorin, als Musikerin, als Aktivistin. Es gibt ein Buch von ihr von 2008, das jetzt auch 2018 neu aufgelegt wurde, und zwar Deutschland schwarz-weiß. Also finde ich auch super interessant, weil 2008 ist schon sehr früh und also früh unter Anführungszeichen, es gibt schon ja schon viel länger sozusagen afrodeutsche Menschen, die in Deutschland sich kritisch äußern und schreiben und ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, aber eben 2008 erschien dann eben Deutschland schwarz-weiß und das wurde dann 2018 in einer Neuausgabe ist es erschienen, nämlich im Eigenverlag dann. Und Noah So gab dann eben auch viele so Schulungen und zu antirassistischem Denken, hat viele Vorträge gehalten, also war sozusagen sehr aktivistisch unterwegs und war aber eben auch Musikerin. Und dann eben 2015, das fand ich auch interessant, auf der Website wird das auch beschrieben von Noah So, der Roman oder der Krimi entstand 2015 und das war so ein bisschen wirklich so das Anliegen, okay, so Unterhaltungsliteratur und die Entspannung, die damit einhergeht, zu verbinden eben damit, dass es auch für POC-Leute zugänglich ist, weil sie beschreibt so, ja, oft sind halt eben so diese Unterhaltungsliteraturen sehr rassistisch oder eben strotzen so vor Klischees. Und ihr Anliegen war es wirklich sozusagen, einen Krimi zu schreiben und so eine Unterhaltungsliteratur. Also sie sagt selber so, bezeichnet es glaube ich so als cozy Krimi und sagt auch selber so, es war nie ihr Anspruch, so, weißt du, so hohe Literatur zu schreiben, sondern sie wollte genau das machen, so einen guten Genre-Krimi schreiben, aber eben für POCs, damit die eben auch mal so in den Genuss kommen, so einen guten Schmücker oder so eine gute Urlaubslektüre zu haben.
Ah, das ist aber und interessant, weil da können wir vielleicht dann auch später drüber reden, weil du jetzt auch sagst, für People of Color oder auch vielleicht schwarze Menschen in Bayern, ist ja auch nochmal vielleicht auch eine Zielgruppe davon, für wen das Buch sozusagen geschrieben ist, finde ich ganz spannend. Ja. Weil das klingt ja jetzt eher so, dass es für die eigene Community oder für Leute wie die AutorInnen selber ist, aber dann werden manche Ausführungen, also ich habe schon das Gefühl, dass manche Aspekte des Krimis sich auch an die weiße Bevölkerung richten.
Ja, ja.
Also es ist ja schon auch ein bisschen so, ja. Es hat auf jeden Fall mehr als diese eine Zielgruppe, als jetzt so ein cozy Krimi für die die Leute, die sich sonst nicht gesehen fühlen in Krimis oder auch nicht als Hauptdetektivinnen oder so geschrieben werden.
Ja, verstehe ich dich richtig. Ich zögere gerade noch, die Frage zu stellen, was vielleicht schon zu sehr in die Diskussion geht. Meinst du auch sowas, was das so vielleicht so Motivation oder was einer Figur durch den Kopf geht, sehr explizit gemacht wird, mhm, im Anbetracht zum Beispiel von so Rassismuserfahrungen, was vielleicht quasi so sie erklärt, die Autorin erklärt die Figur für weiße Menschen, ja, damit sie verstehen, warum die jetzt so reagiert oder was der Person eigentlich gerade durch den Kopf,
ja,
geht.
Hatte ich schon das Gefühl. So, ja. Ja. Mhm, also das ist, wenn das jetzt nur so ein, für die In-Group, ja, sozusagen, ja, der People of Color oder der schwarzen Menschen in Deutschland geschrieben wäre, hätte man manche Sachen ja jetzt nicht erklären müssen.
Ja, mhm, verstehe. Ja, ich meine, ja, da können wir gleich, finde ich, also ja, können wir
jetzt
auf alle Fälle
nochmal,
ja, genau. Und ich finde aber, da schließt nämlich gleich daran an, das fand ich nämlich auch total interessant, auf der Website nachzulesen, dass Noah Soda beschreibt, eben das Buch hat sie 2015 geschrieben, erschien aber 2019, mhm, und zwar im Eigenverlag. Und sie beschreibt, dass sie eben an unterschiedliche Agenturen und Verlage herangetreten ist und da aber eben ganz stark die Rückmeldung war, also es gab so voll das Interesse und alle waren so, ja, also sicher kann man das bei Verlagen unterbringen und so weiter. Aber zum Beispiel wurde dann auch sowas gesagt wie, ja, es sind zu wenig deutsche Figuren, mhm, in dem Buch. Mhm. Was halt krass ist, weil es sind natürlich, also was gemeint war, ja, war Weiße, aber genau. Und also die Autorin beschreibt dann eben, dass sie da so wie diese Agenturen und auch, glaube ich, ein Verlag da reagiert hat, war für sie schon so bezeichnend dafür, ja, so dass es, wenn es dann mal ein Buch gibt, wo eben die weiße Perspektive nicht die selbstverständlich zentrale ist, dass da schon ganz viele Sachen, mhm, kommen, auch so in Bezug auf, wie plausibel ist eine Handlung oder wer eben wird da wie dargestellt, auch so verkürzt vielleicht dargestellt und so weiter und so fort. Das fand ich super interessant und / scheiße.
Ja.
tatsächlich hat Noah So sich dann dazu entschlossen, dieses Buch im Eigenverlag rauszubringen. Und das erschien dann eben 2019 als Book on Demand. Und es gibt mittlerweile auch eine Taschenbuchversion. Und ja, vielleicht zu viel erstmal vorab. Also ich glaube, genau, und um den Bogen zuvor hin zu machen und vielleicht die Klammer zu schließen, also ich glaube sozusagen genau diese Frage von, was ist das Publikum, was sind auch die Erwartungen des jeweiligen Publikums, das wird da ja auch schon mit verhandelt, genau. Aber jetzt zu
Fatou Falls ersten Fall.
Ja, genau. Man muss sagen, leider, ja, gibt es ja noch keinen zweiten Fall, aber den ersten Fall gibt es auf alle Fälle schon. Also, heißt eben die schwarze Madonna, afrodeutscher Heimatkrimi. Und das Setup ist so, Fatou Fall ist eine Frau, die gerade ihren Job verloren hat als Kaufhausdetektivin und in Hamburg wohnt. Und ich glaube, man kann so sagen, ihr Leben ist gerade so ein bisschen von unterschiedlichen Seiten unter Beschuss. Also weil nicht nur hat sie ihren Job als Kaufhausdetektivin verloren, sondern der Vater ihrer 11-jährigen Tochter Yesim hat sich gerade oder trennt sich von ihr oder sie leben in Trennung. Also das ist jetzt nicht so ganz zentral, aber sozusagen, um so ein bisschen den Frame zu zeigen, wie es Fatou jetzt gerade geht. So, die ist jetzt nicht so, hey, ich bin so voll gesettelt, sondern es stehen ganz viele Veränderungen an oder Fragen, wie es weitergeht. Und sie beschließt, ich habe so den Eindruck, auch so ein bisschen so aus so einem, okay, was mache ich jetzt? Na gut, dann mache ich jetzt halt das. Beschließt sie mit ihrer Tochter Yesim eben in die
Yesim
Ferien
übrigens
zu fahren.
Mit, also erste Silbe beim Türkischen.
Sorry, ja. Danke. Nach Altötting zu fahren, wo ihre Tante Hortensia wohnt und wo Fatou auch eine Zeit lang aufgewachsen ist bei ihrer alleinerziehenden Mutter. Und aber eben hauptsächlich bei ihrer Tante Hortensia. Und sie beschließt, ja, wir fahren da jetzt hin, damit du so ein bisschen, damit ihre Tochter ein bisschen so ihre Wurzeln kennenlernt, ihre bayerischen. Und dann fahren sie da eben hin, kommen da an. Und dann lernt man so ein bisschen eben die Tante Hortensia kennen, die so eine 80-jährige Bayerin ist. Also bayerische Frau, nicht Bäuerin. So. Und Fatou will da erstmal so gechillt Urlaub machen, nur dann passiert, glaube ich, schon am zweiten Tag oder so, fährt sie mit ihrer Tochter eben ins Zentrum von
Downtown Old Eding.
Ja, genau. besagte Sehenswürdigkeit, nämlich die Schwarze Madonna von Altötting. Die ist auch so, das ist auch so ein Wallfahrtsort und da fahren halt alle hin, also viele Katholiken, um sich da so diese Schwarze Madonna anzuschauen. So. Und dann passiert sofort eine Art Anschlag, nämlich es kommen so zwei maskierte Männer rein und machen da voll den, also in diese Kapelle, wo diese Madonna ist, und fangen da an so zu sprühen und auch so zu rufen und so. Und da sind eben eigentlich nur Fatou und Yesim und ihre Tochter. Und dann besprühen die das halt und hauen wieder ab. Und es ist so großer Aufwand und also großer Aufstand. So, hä, was ist hier los und so weiter. Und dann kommt auch, also rufen sie die Polizei. Dann kommt der Pater Simone, der da zuständig ist in der Kapelle. Und Fatou und ihre Tochter haben aber sofort bemerkt, erstens, dass diese Männer unter ihren Skimützen braun angemalt waren. Und zweitens, dass in dem Graffiti, mit dem sie da diese Kirche besprüht, diese Kapelle besprüht haben, ein kleiner Rechtschreibfehler drin ist, weil was sie geschrieben haben, ist Allah Akbar und nicht Allahu Akbar. Also es ist sozusagen, also es wird so, es inszeniert, als ob das jetzt so ein terroristischer, islamistischer Anschlag wäre. Aber Fatou kommt es sofort ein bisschen komisch vor und sie sagt es auch der Polizei. Und die Polizisten, ist aber schnell klar, glauben ihr nicht oder übergehen das so ein bisschen und schießen sich eigentlich auf diese islamistische Terroranschlag ein. Und dazu muss man auch noch sagen, das wird dann sozusagen dadurch potenziert, dass gerade in Altötting Wahlkampf ist und sich das dann natürlich die diversen Parteien und auch in den Nachrichten das dann sofort quasi auf die Fahnen geschrieben wird und das sozusagen in den Wahlkampf sofort im Wahlkampf dankbar aufgegriffen wird. Genau. Und weil eben Fatou merkt, dass eigentlich die Polizei ihr nicht glaubt, will sie eigentlich zuerst weg und zu sagen, ich will hier jetzt mit dem nichts zu tun haben und vor allen Dingen, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt hier ein bisschen ungemütlich werden wird in Altötting mit Rassismus und so weiter und will eigentlich wieder fahren und aber ihre Tochter Yesim ist so, hey, wir müssen das, du musst es aufklären, wir können das nicht, we cannot let this stand. Und dann verspricht eben Fatou, dass sie noch bleiben und dass sie versucht, das aufzuklären.
Und dann folgt quasi so eine kleine DIY-Ermittlung in die Untiefen genau. Der Altöttinger Politik und der bis ins Rathaus, bis zum Oberbürgermeister und in allen möglichen anderen Verbänden und Organisationen, die da vor Ort tätig sind, auch so ja. Für MigrantInnen und so Kultureinrichtungen, also sie. Burschenschaft spielt auch eine Rolle.
Burschenschaft genau. Spricht auch eine Rolle, was ich auch total cool fand. Also cool im Sinne von total wichtig, dass das auch da eine Rolle spielt, ja. Ja, das
und
sichtbar
am Ende,
zu machen.
Das kann man, glaube ich, schon genau. Verraten, löst sie natürlich den Fall auf. Erfährt auch einiges über sich, glaube ich, so. Ja, über ihre Vergangenheit. Also das ist ja schon das, was ich ganz cool fand auch, dass es natürlich jetzt nicht nur Fatou kommt ja so als ehemalige quasi Bayerin wieder zurück. Also es ist schon so, sie hat schon so, glaube ich, die Außenperspektive, die ja bestimmt auch viele LeserInnen haben, weil ich glaube jetzt, ne, Bayern sind ja nur ein Bruchteil der Deutschen. Deswegen erklärt sie schon auch so ein bisschen aus der Outsider-Perspektive bayerische Kleinstadt- oder Dorfpolitik, aber auch gleichzeitig eine, die sich natürlich da drin auskennt und da ein Stück weit aufgewachsen ist. Das fand ich eigentlich ganz gelungen, so diese Perspektive als diese Mittlerfigur, die sie da hatte.
Ja. Und das ist auch, also finde ich, weißt du, was du sagst, das ist auch, glaube ich, so der Grund, warum Leserinnen das lesen würden, jetzt auch nicht nur wegen diesem Whodunit-Plot, sondern eben, weil es schon auch so diese wirklich so Perspektive hat, wie ist es eigentlich als afrodeutsche Frau in so einem Kaff in Bayern aufzuwachsen und wie ist es da jetzt immer noch, weil es ist ja auch sehr viel, also man versteht auch, Fatou war lange nicht da, also ist eigentlich, glaube ich, seitdem sie in ihrer Kindheit da weggezogen ist, nicht mehr zurückgegangen und dann ist sie so ein bisschen auch konfrontiert mit dem, okay, früher war es so oder früher waren das ihre Erfahrungen und jetzt haben sich halt aber auch Sachen geändert, also eben zum Beispiel lernt sie dann ja diese Refugee-Gruppe kennen und freundet sich mit der Frau an, die da so eigentlich am meisten aktiv ist, Grace, und beschreibt dann eigentlich so, oder ist dann so ein bisschen, glaube ich, so auch damit konfrontiert, dass sie sich so eine, boah, cool, wenn es das zu meiner Zeit gegeben hätte, oder dann erfährt, also kriegt dann mit, dass es zwischen denen da schon so mittlerweile eine kleine Gruppe gibt, die so natürlich sehr viel kämpfen müssen und aktivistisch sind, aber die innerhalb dieser Gruppe auch eine ganz krasse Solidarität haben und so eine Freundschaft und so auch. Also da gibt's dann so eine Szene, wo sie dann alle zusammen zum Stammtisch in so ein Wirtshaus gehen, in so ein bayerisches, und das natürlich schon so ein bisschen als Affront ist, aber wo sie das eben in der Gruppe auch so eine Stärke erfahren. Ja, so, ja.
Ja, naja, was ich spannend fand, vielleicht nochmal auch zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit wer ist die Zielgruppe dieses Romans, und auch im Vergleich dazu, was die Verlage wohl gesagt haben, als Noah Saud das Buch an sie herangetragen hat, finde ich eigentlich, dass das Buch extrem viele Adressatengruppen hat.
Ja.
Weil natürlich einerseits, dass so diese afrodeutsche oder schwarze Community in Deutschland selber ist, die das bestimmt feiern, wenn sozusagen die Hauptdetektivin mal so aus der Community kommt. Und dann auch natürlich die weißen Leute, die gerne Heimatkrimis lesen und dann mal eine andere Perspektive vorgeführt bekommen, wobei das ja so die Lesergruppe wahrscheinlich ist, die eher so gegen ihren Willen das dann lesen würde.
Das
also die würden, genau, also die würden ja wahrscheinlich zu dem Buch greifen, weil sie gerne Heimatkrimis lesen und dann erstmal wahrscheinlich sehr damit fremdeln, uns vielleicht aber hoffentlich trotzdem weiterlesen und ein bisschen was dazulernen. Und ich finde aber trotzdem, dass es halt noch weitere Gruppen gibt, zum Beispiel jetzt ich, habe mich irgendwie dadurch abgeholt gefühlt, dass ich halt in Bayern geboren und aufgewachsen bin und dieses Kleinstadt, gerade so dieses Politdrama mit der örtlichen CSU und die örtliche SPD und keine Ahnung, dieses Rumgeschiebe von irgendwelchen Favors halt voll kenne und aber trotzdem zum Beispiel immer, also einerseits total genervt davon bin, von diesem kulturellen Output, der aus Bayern kommt, der halt sich immer nur sozusagen zurücklehnt und auf dieses Umpa-Wumpa-Bayern-Heimat-Grimmig, weißt du, Leberknödel-Drama mäßige so.
Ja, ja.
So lustig das auch manchmal
gut,
ist.
Gut, dass du das auch sagst. Ja, weil aber, das ist natürlich, was man im Kopf
genau.
hat.
Genau. So, das ist aber das, was halt so aus Bayern kommt. Und das ist auch eine Perspektive. So, obwohl ich jetzt, ich so bin sozusagen weder so die Urbayerin, die in diesem Roman geschrieben wird, noch bin ich irgendwie eine afrodeutsche Person. Also das ist natürlich auch nicht die, aber ich bin irgendwie trotzdem eine Person, die halt super fremdelt mit diesem Bayern-Bild. Und deswegen fand ich das trotzdem total cool, sozusagen dieses Bayern mal von einer anderen Perspektive beleuchtet zu sehen, ohne dass man das total vermeidet. Also ohne dass man jetzt total umschreibt, nee, so ist es nicht. Das gibt's, weißt du, Bayern ist auch cool. Das gibt's ja auch irgendwie so. Ich möchte gerne Sex and the City Serien, die dann in München spielen und oh, hier ist alles total modern und so, aber das ist ja auch nicht das ganze Bayern. Also ich habe trotzdem total gewonnen an dieser Perspektive, wollte ich sagen, obwohl ich nicht zur In-Group gehöre und gleichzeitig auch nach außen. Ich glaube, wenn das jetzt Leute außerhalb von Bayern lesen, da war es halt auch gut, mal eine andere Perspektive zu zeigen. Also deswegen meine ich ja, ich glaube, die Verlage haben da echt nur einen Bruchteil dessen gesehen, was halt, was Leute an diesem Buch interessieren kann.
Aber ich glaube, der Punkt, also das fand ich auch ganz interessant, der Punkt ist, die Verlage haben natürlich total das Potenzial dieses Buches gesehen, aber dann halt trotzdem auf diese, sag ich mal, so Automatismen zurückgegriffen. Weil ich finde, also diese Automatismen oder weißt du so, wenn auf einmal so die eigene oder weißt du so, die eigene Perspektive nicht die zentrale ist oder so, dass man dann sofort so ist, ja, aber wieso, das stimmt doch alles gar nicht oder das ist ja so voll verkürzt oder so, ja. Und ich finde, also mich hat so dran erinnert, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so ein, also Pseudodokumentarfilm aus den so 80er Jahren in Österreich, das Fest des Huhns. Und die Prämisse ist halt, dass sozusagen dieser ethnografische und exotisierende und rassistische Blick umgedreht wird. Also da ist es so eine Delegation von schwarzen Menschen, die nach Österreich in so einen Kaff kommt und da halt so dieses Dorf anschaut und dann so, oh, sehr in, und dann halt so ein Volksfest, ja, das da so Bierfest und dann, wo sich alle so betrinken oder so, das ist eben das Fest des Huhns, ja, und dann halt versuchen, da wie so diese Kultur zu beschreiben, wie halt so Anthropologen oder EthnografInnen und Anthropologen. Genau, und das hat ja schon ein bisschen auch so diese Perspektive, finde ich, ja, also eben das Bayerische wird da so ein bisschen aus dieser anderen Perspektive geschrieben und durch diese leichte Verschiebung, ja.
Aber ja, also ich glaube, das hat was davon, aber ich finde, dass diese bloße Umkehrung eben nicht stattfindet, weil, ja, also zum, weil das ist ja, ja genau das, was es in jedem Bayern-Krimi gibt. Also bei den Rosenheim-Cops, beim Bullen von Tölz, keine Ahnung, da ist ja immer neben dem Hauptermittler noch eine zweite Ermittlerin in den beiden Fällen. Jetzt andere bayerische Krimiserien habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber da gibt's ja immer dann noch die Sabrina, die aus Gelsenkirchen abgeordnet wurde die nach Bayern. Genau, und die dann so ganz piefkig immer so, ja, was ist denn am Stammtisch heute? Also weißt du so, und die dann quasi so diese Outside-Perspektive reinbringt. Und ich finde, das ist da durch Fatu aber ja nicht so, weil sie ja selber aus Bayern ist. Also sie ist quasi, sie hat schon den Abstand, aber ganz oft, finde ich, wird ja ihre so Halb-Insider-, Halb-Outsider-Perspektive auch wieder manchmal so ein bisschen vorgeführt. Also gerade auch von dieser Grace-Figur, die sozusagen...
Ja, das fand ich auch total interessant.
Ja, weil ich habe ich hab schon gedacht, okay, jetzt läuft es wieder darauf hinaus, so die Bayern sind so beschränkt und da muss jetzt jemand von außen kommen, um das mal alles aufzudecken. Ja. Und dann gab es aber eben die Grace, die auch eine schwarze Frau ist, aber sie ist halt im Gegensatz zu Fatou nicht irgendwie Afrodeutsche, sondern sie ist einfach aus einem afrikanischen Land. Ich weiß gar nicht, war es Ghana?
Ja.
Wurde das dazu gesagt?
Ich weiß es nicht.
Naja, sie ist auf jeden Fall halt aus einem afrikanischen Land eingewandert und ist aber eine, die sozusagen trotzdem gerne auch in Altötting wohnt und da jetzt nicht alles scheiße findet und auch so ein bisschen quasi die Groundwork weiterführt und sagt, ja, okay, alles ist hier nicht toll, aber warum, du bist halt weggezogen und scheust quasi total davor zurück, das hier auch weiterzuentwickeln und da zu sein. Das fand ich halt cool, dass es sozusagen nicht dieses Simple war, oh ja, die Fatou kommt jetzt von außen und sieht jetzt alles viel klarer als diese blöden Bauern in Bayern. Deswegen, ja.
Und ich fand auch, ich fand genau diese Perspektive oder diese Konstellation von Grace und Fatou fand ich total interessant, weil Grace ja Fatou auch immer wieder so adressiert als, oh Gott, du bist so deutsch, ja. Und die Fatou ist dann erstmal so ein bisschen so, hä, Moment, was, weißt du, so, und wo ich eben so finde, dieses, es macht durch diese unterschiedlichen Perspektiven, es bricht immer so, aber nur so, oder es verschiebt immer nur so ein Zentimeter, so dass man so merkt, nee, man ist eigentlich nie in der sozusagen Position, wo man sich eigentlich denkt, dass man angerufen wird, auch von anderen oder wie anderen einen sehen. Also es bricht da schon ganz viel, oder es zeigt eben im Grunde, ja, so diese, wenn man jetzt will, so Intersektionalität oder so diese eigentlich unterschiedlichen Perspektiven, die Identität halt immer auch hat, ja, und dass es nicht immer nur dieses eine monolithische ist und dass es sehr viel auch auf den Kontext ankommt.
Und nee, ich finde, das Gleiche passiert auch mit, weil ich habe dann auch voll erwartet, dass das Buch so voller CSU-Bashing sein wird, weil das halt so der offensichtliche Feind natürlich in bayerischer Lokalpolitik ist, ne, weil die alles beherrschen sozusagen. Und dass nicht so ein klares Schwarz-Weiß-Bild ist, so von wegen die recht, also halt die konservativ-rechten Parteien sind an allem schuld, sondern dass schon auch alle anderen irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden oder auch problematische Züge haben, so dass es echt, oder auch nicht nur irgendwie die katholische Kirche ist jetzt an allem schuld, sondern dass es schon Schlawiner sozusagen in allen Lagern gibt, aber das fand ich auch gut.
Das muss ich auch sagen, weil, also ohne jetzt hoffentlich zu spoilern, ich fand, für mich war dieses Whodunit, ehrlich gesagt, so ein bisschen, eine Zeit lang, ich fand es ein bisschen zu vorhersehbar. Also ich wusste ab einem gewissen Punkt, okay, das muss, also der Vorfall muss mit einer gewissen anderen Sache zu tun haben, die dann so ungefähr in der Mitte des Buches kommt. Und wie das dann aber aufgelöst wird, das hat mich überrascht. Auch. Und das fand ich total cool, weil natürlich war meine Annahme, ja, ich kann mir schon vorstellen, wer da dahinter ist. Und das ist natürlich dieses Ding. Und irgendwie sind es die Rechten und irgendwie aber auch nicht, vielleicht nur so viel gesagt. Ja. Dann genau, es ist, ich glaube, das, der Punkt ist, es ist halt differenziert auf ganz vielen Ebenen. Ja. Und das ist auch dieser Pater Simone, der ja eingeführt wird, ja auch als so, okay, der ist so ein katholischer Pfarrer, aber eben nicht in diesem bayerischen totalen Ding sozialisiert und der ja schon, finde ich, als sehr positive Figur erstmal eingeführt wird oder auf alle Fälle eine Figur, die auch sofort so mit Fatou sich unterhält und da auch irgendwie so wissen will, ja, und was hat sie gesehen und so weiter und dann auch sie so mitnimmt auf so einen Wandertag und solche Sachen und wo sich dann eben, also schon auch eben so ein bisschen so ein ambivalenteres Bild dann schlussendlich von der Figur rausstellt und das fand ich schon ganz, ganz cool, dass, also ich hatte so zwischendrin, muss ich sagen, so eine, so, so ungefähr mit erstes Drittel Mitte war ich so ein bisschen so, ich weiß, also war es mir so ein bisschen dann doch in manchen Sachen zu platt oder auch zu vorhersehbar oder Nee, ich glaube, das war dann vielleicht auch so dieses Genre-Ding, weißt du? Das ist so, ich bin halt nicht so Krimi-affin. Und ich finde dann bei manchen Sachen ist es so, das ist halt dann schon sehr auf so drauf geschrieben, ja, okay, Person X wird jetzt als, die taucht jetzt hier auf einmal auf und natürlich wird er dann irgendwann eine Rolle spielen. So, weißt du, so. Das hat mich dann irgendwann genervt. Und dann fand ich es aber ziemlich gekonnt, wie das dann, was ich dachte, wer eben die Bösewichte sind und so weiter, aufgebrochen wird.
Das stimmt. Am Ende, also so wie es dann ausging, habe ich es auch nicht vorhergesehen. Ja, aber ich wollte dich noch fragen, also ich habe ja einen sehr großen Pet-Peeve und ich glaube, du teilst den auch zu Großteilen. Pet-Peeve, also dass mich was richtig wütend macht, wenn ich Sachen lese und ich das einfach gar nicht mag, ist häufig in Literatur, die sich mit Rassismus beschäftigt, also Fiction sozusagen, also Erzählliteratur, werden bestimmte typische, sag ich mal, Alltagsrassismen mit aufgenommen in die Erzählung, was ja okay ist und was natürlich auch sozusagen die Wirklichkeit von rassifizierten, diskriminierten Menschen bestimmt. Aber sie werden ganz oft schlecht in den Plot sozusagen eingearbeitet, sondern sie stehen da, um sozusagen ein politisches Argument oder eine politische Sache vor Augen zu führen, aber nicht, weil sie gut funktionieren in dem größeren Plot der Geschichte. Also ich denke da zum Beispiel an sowas wie, dass schwarze Menschen für ihre Haarstruktur diskriminiert werden, dass schwarze Menschen sozusagen immer als Ausländer behandelt werden, auch wenn sie einfach Deutsch sind und Deutsch sprechen. Ja, dass sie am Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt diskriminiert werden, dass ihnen sozusagen Kompetenz nicht geglaubt wird und so. Das sind alles natürlich sehr wichtige oder schlimme Diskriminierungsformen, aber sie müssen meiner Meinung nach in einem Buch oder in einem Roman, der eigentlich einen größeren Plot verfolgt, auch eingesetzt werden, weil sie gebraucht werden und nicht, weil man einfach den weißen Lesern Handlung zeigen will, dass das Fall auch schlimm ist und passiert. Und das ist leider, finde ich, persönlich ganz oft der Fall. Also zum Beispiel bei, was mich total genervt hat, war bei Chimamanda Ngozi Adichie in Americana. Da gibt's im Prinzip keinen Plot, außer dass einer Person nacheinander Diskriminierung passiert. Also das ist auch okay sozusagen, aber mir hat das einfach sozusagen gefehlt an Plot-Elementen, die zu einem größeren ganzen Spannungsbogen oder Erzählbogen beitragen. Und bei uns hat es ja auch beide bei Shenandoah Dodua-Otu total gestört, dass es da eigentlich keinen Sinn ergeben hat an manchen Stellen für die Erzählung an sich, sondern dass es nur sozusagen eingezahlt hat auf dieses weiße Menschen sind böse, schwarze Menschen sind in diesem Buch nicht böse und so. Und man war ein bisschen so, ja, okay, aber wohin führt es denn jetzt? Und das fand ich in diesem Roman, obwohl der ja eigentlich simpler ist, sage ich mal, von dieser Krimi-Struktur her. Das ist ja eigentlich, sage ich mal, ein Genre, was sehr durch Formeln und sehr konventionellen Aufbau und so sich auszeichnet, hat sie es trotzdem geschafft, auch wieder das mit den Haaren, das mit der Diskriminierung einzubauen. Und es hat aber meiner Meinung nach Sinn ergeben in diesem Whodunit, in diesem Fall, also in dieser Lösung dieses Falls. Und das fand ich gut gemacht, ehrlich gesagt. Wie ging es dir damit? Also ich habe dann nämlich, als ich dann gehört habe, okay, jetzt geht's wieder um Haare, war ich schon so, um Gottes Willen, bitte, mach das nicht wieder zu so einem Point an sich, der aber nicht zu der Handlung des Buchs passt. Und dann war ich sehr erleichtert, dass das eigentlich wirklich gut gemacht wurde. Vielleicht auch, weil, wie du gesagt hast, doch manchmal so die Perspektive nicht immer war, gut und böse, weißt du, nicht so eindeutig erzählt wurde.
Weil das ist ja auch, also ich glaube, das ist halt, das kann dieses Buch, weil es eben mehr ist als ein Whodunit. Weil es ja auch die Geschichte von Fatou erzählt und dieses, ich gehe zurück zum Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und da gibt's auch so eine Konfrontation, die aber sehr subtil ist, also die gar nicht so stark im Vordergrund steht, eben mit dem, wie war das früher so, als ich da aufgewachsen bin. Und eben auch, also weißt du, weil sie dann ihre Tochter auch dabei hat, also da gibt's ja auch gerade, was die Haare betrifft, auch mit ihrer Tante Hortensia so eine Situation, wo die, also Fatou eines Morgens so mit von Schreien geweckt wird und die Hortensia gerade versucht, ihrer Tochter, also die hatte so Zöpfe und die macht die Zöpfe auf und versucht die dann so zu kämmen und schafft's halt nicht. Ja? Und da war halt auch wieder das Interessante, dass Grace ja dann die ist, die Fatou sagt, hey, was machst denn du da? Also wir können jetzt, oder Fatou sagt dann so, ja, ich kann hier nicht zum Friseur gehen oder so. Und die Grace sagt so, wieso gehst du zum Friseur? Das mache ich dir, komm rüber. So, wo dann eben auch innerhalb, sage ich mal, so einer Community, die jetzt ich als weiße Person vielleicht als einheitlich wahrnehmen würde, diese Differenzen aufgemacht werden. Das fand ich auch gut. Und dadurch, ja, genau. Und das, glaube ich, ist aber so, dieses, es fängt ja an mit dem Fatou fährt zurück in ihren Heimatort und dann kommt so dieses Whodunit dazu und diese, ich bin aber wieder zurück in meinem Heimatort und knüpft da an alte Sachen an, es kommen aber auch neue dazu, das macht's halt so ein bisschen unabhängig von diesem reinen Krimi-Plot und so weiter.
Ja, aber eigentlich findest du jetzt ja genau das Gegenteilige gut, was ich gut fand. Also du fandst sozusagen, dass es zusätzlich zum Krimi-Plot noch dieses Panorama vielleicht von der Community gab, aber ich fand auch gut, dass manche dieser, sag ich mal, Diskriminierungserfahrungen oder problematischen Tendenzen in der weißen Mehrheitsgesellschaft in der Lösung des Falls aufgezeigt wurden und nicht separat. Mhm. Also beides, ich stimme dir zu, aber ich fand trotzdem auch, dass zum Beispiel, also jetzt mal, um das konkret an einem Beispiel zu sagen, also als Grace und Fatou dann schon an der Lösung des Falls sind.
Ich weiß, was du meinst. Jetzt weiß
genau, da möchten sie sich in eine Burschenschaft reinschmuggeln, weil die ihnen einfach ja sozusagen verdächtig vorkommen und sie wollen einfach mal in diesem Burschenschafterhaus ein bisschen rumschnüffeln. Und dann überlegen sie halt, hey, wie können wir uns da einschleusen? Und da ist halt dann die Idee, oder dann hat Grace die Idee und sagt, komm, wir verkleiden uns als Putzfrauen. Das hinterfragt doch sowieso keiner, weil wir werden ja sowieso immer hier als Servicepersonal, Menschen mit geringfügigen Jobs sozusagen betrachtet von der Gesellschaft, wenn jetzt zwei schwarze Frauen kommen als Putzfrauen, das glaubt eh sofort jeder. Ja. Und da sagt ja dann Fatou auch, nee, also sie hat da innere Widerstände, das zu machen, weil sie meint, sie will eben genau nicht dieses Bild von ihr ausnutzen, um das jetzt weiter zu verfolgen, diesen Fall weiter zu verfolgen. Und da fand ich eben sozusagen diese Problematik von schwarze Menschen werden als unqualifiziert gesehen, das wurde da eingebunden, weil es jetzt wirklich um diesen Fall ging. Ja. Wie das sozusagen im Vergleich dazu jetzt von mir sehr schlecht ausgedacht, schlecht hätte gemacht werden können, wäre Fatou ist gerade dabei, den Fall zu lösen, geht in eine Bäckerei und dann sagt die Bäckereiverkäuferin, sind sie zum Putzen da, sehr gut kommen. Mhm. Also weißt du, wie ich meine? Da wäre das einfach überhaupt nicht verbunden gewesen und da war es verbunden.
Ja, ja.
Und das fand ich halt gut. Ich habe natürlich trotzdem gecheckt, was jetzt hier so der Subtext ist, ne, was jetzt hier noch mitverhandelt werden soll. Aber ich fand trotzdem, dass nicht auf Teufel komm raus alle Sachen, die man den weißen LeserInnen schon immer mal sagen wollte, da noch reingepresst wurden. Mhm. Wie zum Beispiel bei Adas Raum mit dieser Wohnungssuche da am Ende, was überhaupt keine Anknüpfungspunkte mehr an den Plot hatte, sondern wurde einfach sozusagen auf das reduziert, was auch dazu passt. Und das fand ich beruhigend, weil ich mich sonst wieder so hätte aufregen müssen.
Ja, oder wie ich glaube, bei Adas Raum war ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, da gibt's doch diese Situation, genau, sie ist auf Wohnungssuche und dann kommt sie zufällig zu dieser Wohnungssuche, wo dann zwei schwarze Frauen sind, die sie dann auch noch über fünf Ecken irgendwie kennt und dann geht's auf einmal so um irgendwas anderes, als dann, also dass dann auch so wie so Deus Ex Machina auf einmal irgendwas eingebaut wird, wo man sich so denkt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt wirklich passiert, ist doch so ein bisschen unglaubwürdig.
Genau, und es kam mir einfach nicht so erzwungen vor in diesem, in die schwarze Madonna.
Nee, das stimmt. Und ich finde das ist auch, finde ich, eine so mega gute, mega gut gemacht. Genau diese Szene oder diese Situation mit diesem Inkognito oder so Undercover-Putzfrau so. Und ich finde, weil da ist ja dann auch in der Situation, gibt's ja so einen Moment, na gut, das kann ich jetzt, glaube ich, spoilermäßig nicht erzählen, deswegen erzähle ich
es. Da passiert noch was anderes Gutes.
Ja, nee, genau. Ja, nee, deswegen, ja, das stimmt.
Haben wir noch was zu besprechen?
Also eine Figur, ich fand, das war so fast die einzige, die ich wirklich zu schießbudenmäßig Figur und auch karikaturesk fand, das war Anita.
Ah ja, fand ich auch.
Also das...
da habe ich auch was dazu zu sagen.
Das, nur um es kurz zu situieren, also Fatou kommt eben zurück und am Grundstück neben ihrer Tante Hortensia, also wohnt Fatous ehemalige, glaube ich, so Schulkameradin, also die haben nicht wirklich die waren nicht wirklich befreundet, aber sie waren gemeinsam in der Schule eine Zeit lang, Anita. Und Anita kommt dann raus, die hat gerade eine ziemlich taffe Zeit, weil ihr Mann von nicht allzu langer Zeit gestorben ist. Die wohnt aber auf so einer, der war wohl rich und die wohnt auf so einem riesen Villa mit Pool und so weiter. Und hat eben drei Kinder. Martin, der so 17 ist, Und dann eine adoptierte Tochter Isabel, die, glaube ich, einen Hintergrund hat in Myanmar oder so,
kann das irgendwo sein? In Südasien auf jeden Fall.
Oder in Indonesien, ja, genau. Ja, oder Indonesien, genau. Und ihre kleine Tochter Sophie. Und also es wird eben so, also das ist deswegen relevant, weil ich glaube, das kann man vielleicht schon sagen, ja, als Fatou eben am dritten Tag oder dann so, also die Tante Hortensia sagt, geh doch mal rüber zur Anita und sag dir Hallo und außerdem hat die einen Pool und außerdem ist die Isabel, also die mittlere Tochter, so alt wie Yesim und dann können die doch da so miteinander spielen und dann gehen sie eben rüber und dann lernt Fatou nicht nur Anita kennen, sondern eben, oder sieht Anita wieder, sondern auch Martin und erkennt in ihm sofort einen der quasi Sprayer. Genau, und aber Anita hat eben eine ziemlich schlechte Zeit, sag ich mal, weil sie noch um ihren Mann traut und wird halt insgesamt als, muss ich sagen, so ein bisschen weiße, hysterische, total überforderte Frau dargestellt, die nichts hinkriegt, die eigentlich die ganze Zeit nur Nervenzusammenbrüche hat nach der Reihe, die auch überhaupt nicht checkt, dass ihre Tochter Isabel, also ich glaube, da identifiziert sich Fatou auch ganz stark so mit sich selbst als Kind, weil Fatou so das Gefühl hat, hey, die ist hier, die hat hier keine POC-Freundinnen, die Anita checkt's überhaupt nicht, dass die vielleicht auch so Rassismus erfährt und hat das halt gar nicht auf dem Schirm und ist so im Grunde eine unfähige Mutter. Also so wird sie schon ein bisschen dargestellt und kriegt halt nichts auf die Reihe. Und während, finde ich, eigentlich so gut wie alle anderen Personen, sogar der Burschenschaftler, der so einer der Oberbösewichte ist, ein bisschen eine andere Seite noch bekommt oder man zumindest andeutungsweise erfährt, was bei dem ist, ist die Anita wirklich, das ist so ein Klischee auf zwei Beinen.
Ja, voll. Also,
und könnte man sagen, ist jetzt auch nicht so wichtig, das ist eigentlich so eine Nebenfigur oder so, aber ist natürlich schon wichtig, weil diese Familie, auch gerade der Martin, ja dann schon eine wichtige Rolle hat, auch in diesem ganzen Plot. Ja? Ja. Und auch die Sophie dann, genau, so. Ja.
Ja, ich vor allem ist die Anita ja deswegen auch wichtig, weil so ein Nebenerzählstrang, der ja noch mitläuft, ist, dass sich Fatou irgendwie stark identifiziert mit dieser Isabel, diesem Mädchen, das da quasi in dieser weißen Welt aufwächst und gar keine Identifikationsfiguren hat. Und sie möchte die dann so ein bisschen als Tante Fatou so unter ihre Fittiche nehmen und sie begleiten. Und ihr ist auch ganz wichtig, dass sie länger danach noch Kontakt haben, dass sie ihr jederzeit schreiben kann und so. Und dadurch musste, glaube ich, in den Augen der Autorin zumindest diese Anita, die Mutter, als so total unzulänglich und sozusagen vernachlässigend gezeichnet werden. Ich fand es aber auch schade, so wie du, aus zwei Gründen. Erstens, das finde ich es irgendwie scheiße, wenn die vielleicht Rechtschaffenheit oder die Sympathie der Hauptfigur, also von Fatou, davon abhängt. Also die ja eine Person ist, die auch sozusagen ein schweres Leben hatte, diskriminiert wurde und so. Und das wird dann aber darauf aufgebaut, dass eine andere Frau, die hat ja echt auch Probleme in ihrem Leben. Also was du gerade nicht gesagt hast, der Mann ist vor kurzem gestorben. Sie hat drei Kinder und kein Geld und ist total überfordert und hat psychisch offensichtlich krasse Probleme. Und die sozusagen Güte von Fatou basiert dann darauf, dass die ganze Zeit Anita gebasht wird. Also weißt du, dass sozusagen Mutterbashing, Frauenbashing sozusagen krass abgewertet wird, wie die sich verhält, anstatt da so einen irgendwie liebevollen, helfenden Blick zu haben. Ist das halt, weißt du, das finde ich halt irgendwie schade, weil ich mir halt so denke, ja, ist das nicht genau das, was du kritisierst auch an dieser Gesellschaft? Und sie selber macht es dann Anita gegenüber. Also so, ja, das ist das eine, was mich sehr gestört hat. Und das andere ist diese Erzählung von weiße Menschen haben ein schwarzes Adoptivkind und können sozusagen, ja, dessen Herkunft, dessen Kultur nicht würdigen, was ja eine spannende sozusagen Erzählung ist. Und es wurde hier aber dann trotzdem anstatt auf so eine vielfältige Art sehr eindimensional erzählt. Also es ist quasi nur, Anita ist ignoriert es komplett, dass Isabel sozusagen eine andere kulturelle Herkunft hat und macht quasi nichts, um ihr irgendwie zu helfen. Und ich glaube, interessanter wäre die Geschichte gewesen und ich glaube auch häufiger ist die Geschichte, dass weiße Eltern eigentlich sehr wohl versuchen, ihrem Kind irgendwie zu helfen und das dem so ein gutes, nice genau, ein gutes Leben zu geben und vielleicht auch irgendwie es an seine Herkunftskultur heranzuführen. Und das ist aber trotz diesem sozusagen guten Willen oder so, trotz dessen sie well-meaning sind, nicht funktioniert. Das ist doch eigentlich viel das spannend, also erzählerisch ein viel spannenderes Dilemma, oder? Als die so einfach so platt zu erzählen. Das fand ich voll, stimme ich dir voll zu.
Ja. Und ich finde es auch interessant, weil da ja genau diese Perspektive oder diese Aushandlung auch von dieser Vielfalt, was heißt es, eine schwarze Frau in Deutschland zu sein, zu kurz kommt. Weil Fatou, ja, also weil eben der Background von Isabel ist ja in einem, im südostasiatischen Raum. Also jetzt einem, und der Vater von Fatou kommt ja aus einem afrikanischen Land. Also es, man könnte auch so sagen, also weil Grace konfrontiert ja Fatou auch immer wieder damit, ja, so, da gibt's eine Differenz zwischen uns, ja. Und so dann, also gut, Fatou denkt natürlich so, ich kann für dich ein Role Model sein, weil ich eben auch abgeschnitten war von meinen väterlichen Wurzeln und eigentlich diese Kultur nicht mitbekommen habe, deswegen kann ich dir helfen. Aber eben, dass so die südostasiatische Kultur da eine ganz andere ist, Fatou die ja auch nicht hat, sozusagen, ja. Das kommt da halt gar nicht, also eben in diesem Ich sozusagen rette sie jetzt vor dieser weißen Mutter, das kommt da halt gar nicht mehr vor, ja. Und das hat sie eben, und ich glaube, das fällt halt so stark auf, weil es im Kontext des Buches eigentlich nie vorkommt. Also weil es im Kontext des Buches ja immer so differenziert wird und immer sozusagen unterschiedliche Facetten beleuchtet werden, selbst von den negativen, also negativ dargestellten Figuren oder von den rassistisch handelnden Figuren. Ja.
Was mich noch gestört hat, um jetzt noch meinen sozusagen aber einen Kritikpunkt wirklich zu sagen, war sprachlich. Man hat wirklich gemerkt, dass es nicht umfassend lektoriert wurde, leider. Also es sprachliche Fehler und so. Und das fand ich sehr, sehr schade. Das hat mich auch gestört. Also auch manchmal haben so bestimmte Ausdrücke einfach, so Kollokationen nicht gepasst. Also da hätte einfach noch mal jemand sagen müssen, nee, das fand ich sehr, sehr schade. Also das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass es im Eigenverlag rausgekommen ist.
Sie hat eine Lektorin gehabt. Das habe ich nämlich auch gelesen. Die hat sie dann gefunden. Also es wurde lektoriert, aber...
Ja, also das fand ich sehr, sehr schade, weil das stört mich immer sehr.
Ja, finde ich auch.
Und also für Fatou, falls da noch eine Lektorin gesucht wird, ich kann das gerne machen, weil es macht mich wirklich verrückt, so Sachen, die einfach ganz leicht eigentlich auszubügeln wären, da nochmal drüber zu schauen. Sprachlich, das fand ich sehr schade. Ich fand es aber cool, dass so der bayerische Vibe, ohne dass man jetzt so einen, sag ich mal, kitschigen Eye-Dialekt, also dass man das jetzt so bayerisch geschrieben hat, finde ich, waren schon manche Formulierungen so bayouvarisiert und das fand ich ganz witzig. Also
Ich fand, also ich meine, das ist jetzt wirklich so Kritik, Detailkritik, aber ich fand, es war tatsächlich, was das betrifft, war so, finde ich, sehr inkonsequent. Manchmal haben die Leute, also vor allen Dingen Hortensie, so vermeintlich bayerisch gesprochen und dann aber auch wieder nicht. Und dann war eben so dieses ein bisschen bayouvarisierte Hochdeutsch. Und da fand ich halt, es war so ein bisschen so random. Und das war so das dann am ehesten, wo ich so dieses Gefühl hatte, ja, das ist jetzt so Bulle von Tölz mäßig so. Ho, ho, ho. Oh, das ist ja aber lustig, wie das Bayerische, nicht wahr? Ja. So, das fand ich so. Also da denke ich mir, entweder geh halt aufs Ganze und dann reden entweder manche Figuren nur dieses Bayerisch oder dieses andere so, aber so, das war so ein bisschen so random, hatte ich so den Eindruck. Aber
ich fand das eigentlich lustig, weil das ist ja auch manchmal gerade wie so Leute, die dann vielleicht im bayerischen Raum schon so höhere Ämter bekleiden, die sich eigentlich anstrengen, Hochdeutsch zu reden, aber dann immer wieder so reinrutschen ins Bayerische. Aber so habe ich das eher verstanden.
Aber bei mir ist es eher am ehesten bei zum Beispiel Tante Hortensia aufgefallen, die irgendwie manchmal so bayert und manchmal halt überhaupt nicht. Ja,
stimmt. Und ich hätte es auch sogar noch mehr. Ich hätte es noch. Bei Tante Hortensia hätten wir es noch mehr machen können.
Ja. Ich meine, über die haben wir jetzt gar nicht geredet, aber naja. Gute Frau. Coole Tante.
Ja, gut.
Yes. Also bevor wir in die Schlussabrechnung gehen. Schlussabrechnung? I don't
know. In die Jahresbilanz.
Sagen wir noch, was wir nächstes Mal besprechen. Sagst du?
Nee, du.
Sag ich? Ja, das nächste Mal sprechen wir wieder über eine aktuelle Neuerscheinung. Und zwar James von Percival Everett.
Yes.
Ja. Yes. Fang ich an oder fängst du an?
Ich kann anfangen. Ich finde halt immer... Also ein Krimi hat nie so die literarische Tiefe wie, weißt du, eine sozusagen Literary Fiction. Deswegen muss man das auch anders bewerten. Aber so auf mit dem Krimi-Maßstab gebe ich dem Buch 4 von 5 Sternen. Weil ich würde definitiv den zweiten Fall von Fatou Fall lesen. Und ich fand, wie aus den genannten Gründen, ist auch gut, aber aus den genannten Gründen muss ich auch einen Stern abziehen, weil da einfach noch ein bisschen auch in der Konsequenz oder wie nennt man das so in der, ich fand auch manche Sachen haben dann nicht mehr, also hätte man auch nochmal so checken müssen, so Plausibilitätschecks sind auch manchmal nicht ganz aufgegangen, aber ich glaube mit einem, sagen, professionelleren Lektorat dahinter hätte das eigentlich alles viel mehr, noch viel mehr Spaß gemacht und deswegen, ja, fand ich es ein sehr gutes Buch. Und du?
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einerseits, ich lese nicht so viel Krimis. Also ich hatte so eine Fred-Vargas-Phase. Aber ansonsten ist es, glaube ich, nicht so mein Genre. Und das ist eben so, mir fällt es dann schwer, weil ich dann schon eben von manchen Sachen so sehr genervt bin, sehr schnell. Die halt einfach dem Genre, glaube ich, geschuldet sind. Und eben so dieses, mein Noah So schreibt auch, auf ihrer Website, sie wollte eben eine seichte, einen guten Krimi, so einen Page-Turner machen. So. Und ja, mir ist es dann, also ich war so, am Anfang war ich so, ich finde, das Buch fängt auch mega stark an und auch so sprachlich fand ich es am Anfang viel dichter und dann irgendwann rutschte es für mich eben schon sehr in sowas wie, okay, vorhersehbares Genre-Literatur-Ding. Und dann war ich aber wieder wirklich so im letzten Drittel versöhnt, weil ich, wie gesagt, ja, genau so. Und deswegen bin ich auf, weißt du, so, ich bin, was das Buch selbst betrifft, hin und her gerissen und ich bin sozusagen hin und her gerissen, weil das nicht mein Genre ist.
Schwierig.
So. Weswegen, ja, genau, weswegen ich jetzt so vielleicht 3,5 geben würde, was, ja, genau, was eben so das alles mit einfaktoriert, wenn wir schon bei der Schlussbilanz sind, beim Abzählen. Genau, also ich würde es auch auf alle Fälle, wenn Leute so auf der Suche nach so einem Krimi sind und so weiter, würde ich das auf alle Fälle empfehlen. Aber genau, mit den Flaws sozusagen des Genres und was wir jetzt auch sprachlich so gesagt haben, finde ich halt auch, also ich fand, manche Sachen waren echt, oder ich finde zum Beispiel Grace kam immer nur vor in so Action-Situationen mit, sie hielt ihre Handtasche wie eine Waffe. Das kommt wirklich so beinahe Klischees. Jedes Mal, wenn sie in Action ist. Ja, weißt du, und ich meine, das ist einmal ein tolles Bild, beim zweiten Mal denkt man sich so, hä? Und beim dritten Mal ist es so, what? Also so. Und das sind aber, wie du sagst, das sind halt so Sachen, in einem Lektorat kann man das sehr leicht rausstreichen und dann wirkt dieses eine Bild auch so stärker.
Ja. Aber ich habe das direkt schon jemanden aus so Altötting empfohlen, weil ich glaube, das ist witzig, wenn man selber daher ist, oder? Ja.
Ja, ja, klar. Und weil es gibt ja auch so dieses, das habe ich überhaupt nicht gecheckt in der quasi Geografie, es gibt ja Altötting und Neuötting und dann ist ja immer, wo ist man und wo bewegt man sich da? Also es ist auch immer so wie Niederbayer und Oberbayern. Ich verstehe auch immer nicht so, wo ist was, wie hängt was zusammen?
It's a thing.
Naja, das ist, weil ich doch deine Katharina bin oder wie heißt es? Also ich bin doch deine, deine Preisin. Wie bei, du gesagt hast, bei den
Sabrina, glaube ich.
Gibt es doch immer den
Sidekick. Ja, aber du bist jetzt nicht, Salzburg ist jetzt nicht not exactly Hamburg, sage ich dir ungern, aber.
Nee, genau.
Na gut. Dann danke euch. Bis zum nächsten Mal.